HR Info. Himmel und Erde.
Mit Klaus Hofmeister einen schönen guten Morgen. Heute ist Papst Franziskus 3 Jahre im Amt. Er hat die Kirche aufgemischt. Wird er sie denn auch langfristig verändern? Nach den Ausschreitungen in der bayerischen Stadt Zornedingen, wie lebt eigentlich ein schwarzer Pfarrer in der hessischen Wetterau? Und unser Sonntagsthema, wie das Licht Körper, Seele und Geist erleuchtet. 3 Jahre steht Papst Franziskus nun an der Spitze der katholischen Kirche. Er hat viel von sich reden gemacht in dieser Zeit, aber wird es ihm gelingen, die Kirche nachhaltig zu verändern, hin zu einer Kirche der Armen, wie er es will, zu einer dienenden Kirche, die sich an den Rändern der Gesellschaft bewährt? Oder bleibt es bei folgenlosen Gesten, bei verbaler Zugewandtheit? Hat er die Kraft für substanzielle Änderungen? Tillmann Kleinjung mit einer Bilanz aus der Nahsicht des Rom-Korrespondenten.
Dieser Papst scheint es eilig zu haben. Als sich Jorge Mario Bergoglio am Abend des 13. März 2013, kurz nach seiner Wahl auf der Loggia des Petersdoms zeigte, hatte die ersten Reformen bereits hinter sich. Papst Franziskus verzichtete auf die roten Schuhe und den roten Umhang, die Mozzetta, und soll der Legende nach zum päpstlichen Zeremonienmeister gesagt haben, Karneval ist vorbei. Und den Menschen unten auf dem Petersplatz stellte er sich nicht als Papst, sondern ganz bescheiden als Bischof von Rom vor. Es scheint fast so, als hätten mich meine Mitbrüder im Kardinalsamt vom Ende der Welt geholt. Franziskus, der Jesuit, der Papst vom Ende der Welt, überrascht vom ersten Tag an mit einem völlig neuen Stil. Er lässt sich im Kleinwagen durch die Straßen fahren und sucht den direkten Kontakt mit den Menschen. Auf dem Hinflug zu seiner ersten Auslandsreise nach Brasilien trägt er höchstpersönlich seine Aktentasche ins Flugzeug. Und auf dem Rückflug gibt er seine erste richtige Pressekonferenz. Alle Fragen sind erlaubt, auch die eines Journalisten nach der Rolle von Homosexuellen in der Kirche. Wenn jemand homosexuell ist und Gott sucht und guten Willens ist, wer bin ich, über ihn zu richten? Wer bin ich? Aus dem Mund des Papstes eine rhetorische Frage. Viele Katholiken fragen sich jedoch tatsächlich, wer ist dieser Papst, was will er? Bei einem Besuch in der evangelischen Kirche in Rom wird Franziskus von einem Gemeindemitglied gefragt, wann denn katholisch-evangelische Ehepartner gemeinsam zum Abendmahl gehen können. Eine Antwort bleibt der Papst scheinbar schuldig. Ich werde es niemals wagen, eine Erlaubnis zu geben, um das zu tun, denn das ist nicht meine Kompetenz. Sprecht mit dem Herrn und geht weiter. Mehr wage ich nicht zu sagen. In dogmatischen, innerkirchlich umstrittenen Fragen verzichtet Franziskus auf eindeutige Anweisungen, Richtungsvorgaben und setzt auf die Eigenverantwortung des mündigen Christenmenschen. Einigen Katholiken ist es zu wenig. Sie wollen konkrete Reformen, keine Rätsel. Auch im Vatikan gibt es Unzufriedenheit. Manche Mitarbeiter fürchten die von Franziskus angestrebte Kurienreform samt absoluter Transparenz in Finanzfragen. Der Papst spürt diese Widerstände und hat in einer Weihnachtsansprache vor den Kardinälen mit drastischen Worten darauf reagiert. Un'ordinaria visita ai cimiteri. Ein ganz normaler Besuch auf dem Friedhof kann uns helfen, die Namen all der Personen zu sehen, die sich für unersetzbar hielten. Franziskus beschert der katholischen Kirche eine ganz neue Aufmerksamkeit. Der Vatikan wird als Gesprächspartner ernst genommen. Hinter den Kulissen wirkt der Papst als Diplomat, etwa bei der Annäherung zwischen Kuba und den Vereinigten Staaten. In der Öffentlichkeit ist Franziskus ein unbequemer Mahner für den Frieden und eine gerechtere Weltordnung. In seiner Enzyklika Laudato Si sieht er einen ganz engen Zusammenhang zwischen der Zerstörung der Umwelt und sozialer Ungerechtigkeit. Wir können es uns nicht leisten, einige Zeitpläne auf die Zukunft zu verschieben. Die Zukunft verlangt von uns kritische und globale Entscheidungen im Hinblick auf die weltweiten Konflikte, die die Anzahl der Ausgeschlossenen und Bedürftigen erhöhen. Der erste Eindruck hat nicht getäuscht. Papst Franziskus hat es eilig. Er ist ungeduldig, er will etwas verändern, etwas bewegen. In der Kirche und in der Welt.
Zorneding ist ein Ort in Oberbayern, der in der vergangenen Woche bundesweit Schlagzeilen machte. Dort gab es Morddrohungen und rassistische Beleidigungen des katholischen Pfarrers, einem 66-jährigen Kongolesen, der daraufhin sein Amt niederlegte und den Ort verlassen hat. An der Solidaritätskundgebung für den Pfarrer nahmen am Mittwoch 2500 Menschen teil. Auch in Hessen gibt es eine Reihe von afrikanischen Pfarrern. Wegen des Priestermangels laden Bischöfe zunehmend auch Priester aus dem Ausland, aus Polen, Indien oder eben Afrika hier nach Deutschland ein.
Er lacht immer, er strahlt. Das sagen die Menschen in Nidderau, wenn man sie nach Pfarrer Ifani Imidjelo fragt. Seine Persönlichkeit zeichnet ihn aus, sagen die Leute, nicht seine Hautfarbe. Dass sie anfangs zumindest unsicher waren, was sie da erwartet, das geben einige dann aber doch offen zu. Ins Mikrofon sagen wollen sie das aber nicht, sind bei diesem Thema sehr zurückhaltend. Bei der Amtseinführung von Pfarrer Ifani im September war die Kirche im Nidderauer Stadtteil Windecken randvoll. Das Interesse an dem Neuen war groß. Pfarrer Ifani erinnert sich, die meisten Menschen in Windecken waren ihm gegenüber von Anfang an offen.
Zum Glück, denn im Internet haben einige schon gelesen, was ich denn so gemacht habe vorher und wo ich vorher war und aber einige waren auch neugierig und dann schauen, was wird mit diesem Afrikaner. Ne? Aber ich denke, jeder Anfang ist immer schwierig und dann muss man Leute wieder mal überzeugen.
Überzeugen musste er zum Beispiel in Pilgerzell bei Fulda. Dort war der 49-Jährige von 2009 bis 2012 Pfarrer. Bei seiner Verabschiedung gab es Standing Ovations in der Kirche. Bei seinem Amtsantritt damals war daran nicht zu denken, sagt Pfarrer Ifani.
Es war eine neue Situation für die Leute damals. Zum ersten Mal hatten die denn einen afrikanischen Pfarrer. Und einige kamen auch nicht klar damit, sondern ein Teil von der Gemeinde haben denen so böse Briefe geschrieben und ein paar Sachen gesagt, was nicht in Ordnung ist. Aber im Laufe der Zeit, so innerhalb von 2,5 Jahren, dann war wieder mal friedlich. Denn haben wir uns versöhnt.
2005 kam er aus Nigeria nach Deutschland, um in Freiburg zu promovieren. Im Laufe der Zeit gab es da immer wieder Menschen, die ihm gegenüber Vorbehalte hatten und diese auch äußerten. Pfarrer Ifani will das aber nicht als Rassismus bezeichnen. Er nennt es unterschiedliche Lebenseinstellungen. Aber die müsse man offen ansprechen, denn dann könne man die Menschen von seiner Persönlichkeit überzeugen.
Haben die jetzt denn andere so Einstellungen denn von den Schwarzen, von Afrikanern und von dem ausländischen Priestern? Ich gehe davon aus. Ne? Und ich spüre, dass die Liebe da ist. Ich meine, es gibt mal zwei, drei Leute, die anders denken und dann die Sachen anders betrachten. Aber die sind in der Minderheit. Ne?
Verhältnisse wie bei seinem Kollegen aus Oberbayern, der wegen Morddrohungen sein Amt aufgibt, herrschen in Nidderau nicht. Er habe Verständnis für die Rücktrittsentscheidung. Davon sei er aber weit entfernt, sagt Pfarrer Ifani und strahlt dabei über beide Ohren.
Als schwarzer Pfarrer in Nidderau, welches Klima dem nigerianischen Pfarrer dort begegnet hat, Heiko Schneider erkundet. Die Zeiten sind nicht einfach, seit wieder mehr Mauern gebaut werden in dieser Welt. Zugleich aber gibt es natürlich viele Initiativen, die sich bemühen, Brücken zu bauen. Ein Mittel dafür ist die Musik. Das ist ja eine universelle Sprache der Menschen. Und genau das, nämlich Brücken bauen, will die evangelische Kirchengemeinde in Laubach im Landkreis Gießen. Brücken zwischen Menschen verschiedener Religionen und Kulturen. Deswegen findet in Laubach heute Abend das sogenannte Abraham-Konzert. Statt. Ein ganzes Jahr lang hat die evangelische Gemeinde dieses Konzert und die damit verbundene Begegnung der verschiedenen Religionen vorbereitet. Eva Krage berichtet.
Es geht um Begegnung und da ist Musik auch aus den Traditionen, die schon vor vielen Jahrhunderten zusammen waren, also nicht jetzt erst zusammengeschrieben wurden, ist eine gute Möglichkeit.
Bernd Apel ist Pfarrer für Ökumene in Mittelhessen und hat die Idee zum Abraham-Konzert nach Laubach gebracht. Abraham gilt als Urvater der drei monotheistischen Weltreligionen, des Christentums, des Islams und des Judentums. Diese gemeinsame Wurzel verbindet, genau wie die Musik des Ensembles Afram, das Klangbrücken zwischen den Kulturen baut. Dazu die Kantorin der Laubacher Gemeinde, Anja Martinet.
Dieses Konzert passt gut zu uns, weil wir immer uns bemühen, bei den Menschen zu sein. Und durch die ganzen Diskussionen um die Flüchtlinge herum gehört natürlich auch der Informationsfluss. Was hören die denn für Musik? Aus welcher Tradition der Musik kommen denn die anderen? Das gehört einfach jetzt Es ist jetzt dran.
So wird es aktuelle islamische Musik geben, genauso wie jüdischen Klezmer oder auch ein Lied von Hildegard von Bingen. Kirchenvorsteherin Susanne Koch hat dieses Projekt von Anfang an begeistert.
Wir freuen uns richtig, dass wir das hier machen können, dass wir solche Veranstaltungen auch mal auf dem Land haben können, nicht immer nur in den Ballungsgebieten.
Gemeinsam mit der muslimischen, der jüdischen und der alevitischen Gemeinde wurde der heutige Tag vorbereitet. Das Programm beginnt mit dem Abraham-Weg durch Laubach, erklärt Pfarrer Bernd.
Der Weg ist sozusagen die Erlebnisphase, optisch, läuferisch für das, was das Konzert dann musikalisch, künstlerisch ist. Wir gehen praktisch zu 4 Gotteshäusern in Laubach, werden um 14 Uhr hier an der Stadtkirche beginnen, dann 15:15 die Moscheegemeinde am Bürgelweg.
Danach geht's zur katholischen Kirche. Anschließend stellt sich im Rathaus die jüdische Gemeinde Gießen vor und im Gemeindehaus präsentieren sich die Aleviten. Alle Laubacher sind dazu eingeladen, speziell auch die Flüchtlinge aus den Asylunterkünften. Susanne Koch hofft,
dass die Bevölkerung, also viele Menschen, sich kennenlernen und auch die Religionsstätten kennenlernen. Die Moschee oder der Gebetsraum, der ist hier relativ unbekannt in Laubach. Ich glaube nicht, dass viele Menschen den schon besucht haben.
Rund 2000 Mitglieder hat die evangelische Kirchengemeinde Laubach. Eine lebendige Gemeinde, die offen ist für Neues. Klarinettist Peter Ehm ist der einzige Hesse im Ensemble Avram und freut sich auf diesen Abend.
Ich finde es auch für mich persönlich eine ganz tolle Bereicherung, mit solchen Musikern zu spielen. Wie zum Beispiel der Murat Kaçmak, der Türke, der spielt Ney, das ist eine orientalische Flöte. Mit so einem Instrument habe ich auch noch nie zusammengespielt. Ja. Das ist einfach eine Bereicherung.
So wie vermutlich der ganze Nachmittag und Abend in Laubach.
HR Info. Himmel und Erde.
Viele warten schon ganz sehnsüchtig auf den Frühling, denn dann wird es draußen nicht nur wärmer, sondern auch heller. Einen kleinen Vorgeschmack dafür haben wir ja diese Woche erlebt. Wir haben das zum Anlass für das heutige kleine Sonntagsthema bei Himmel und Erde genommen, nämlich über den Segen des Lichts zu sprechen. Sonnenstrahlen und helles Licht gelten ja als wahre Stimmungsmacher. Aber warum eigentlich? Darüber hat sich Reporterin Anna Magel mit einer Medizinerin unterhalten und bei den Hessen nachgefragt, wie genau das Licht bei ihnen die Stimmung aufhält.
Da wird man aktiv, da muss man was rumreißen, da wird der Winterblues abgeschüttelt.
Also wenn ich die Sonne sehe, halt, da muss ich gleich meinen Kopf dagegen strecken halt, und ich merke es halt, dass es mir da innerlich gut geht.
Kein Wunder, sagt die Frankfurter Neurologin Dr. Ina Berghaus. Denn helles Licht sorgt dafür, dass Serotonin im Körper ausgeschüttet wird. Durch dieses Hormon verbessert sich unsere Stimmung und wir fühlen uns munter. Doch Licht ist nicht nur ein guter Launemacher, es fördert auch die Bildung von Vitamin D. Und dieses hat eine Schlüsselfunktion für unsere Gesundheit, sagt die Expertin.
Man weiß, dass das Vitamin D sich nicht nur auswirkt auf den Knochen und die Zähne, was man früher immer vermutet hat, sondern eigentlich auf den ganzen Organismus sich auswirkt. Man weiß auch, dass Patienten, die eine Krebserkrankung haben, die einen Vitamin D-Mangel haben, einen durchaus aggressiveren Verlauf haben können als Menschen, die einen ausreichend hohen Vitamin D-Spiegel haben.
Von Licht und all seinen positiven Auswirkungen kann man also nie genug bekommen, findet Rentner Wolfgang. Der 72-Jährige ist daher ein richtiger Sonnenanbeter.
Ich fahre mal nach Italien, die Leute sind alle gut gelaunt. Das macht einem einfach gute Laune und man ist dann nicht so ein Muffkopf, als wenn es dauernd grau ist.
Dennoch birgt vor allem das Sonnenlicht auch das Risiko, an Hautkrebs zu erkranken, warnt die Medizinerin Dr. Ina Berghaus. Außerdem ist wichtig, zu welchem Zeitpunkt wir uns dem Licht aussetzen.
Licht ist für uns Menschen lebensnotwendig. Es ist quasi ein Taktgeber für unseren Schlaf-Wach-Rhythmus. Die innere Uhr wird dadurch bestimmt und löst dann quasi eine Kaskade von Hormonausschüttungen aus, die dann diese Tag- und Nachtregelung bestimmen.
Während das Hormon Serotonin uns wach und munter macht, sorgt das sogenannte Melatonin dafür, dass wir zur Ruhe kommen und schlafen wollen. Melatonin wird vor allem dann ausgeschüttet, wenn es dunkel wird. Daher kann zu viel Licht gerade am Abend vor dem Schlafengehen schädlich sein.
Menschen, die bis zum letzten Augenblick vor dem Computer gesessen haben, das heißt dieses blaue Licht aufgenommen haben, kommt es dazu, dass Schlafstörungen auftreten, weil das Melatonin dadurch nicht produziert werden kann.
Und wer unausgeschlafen ist, wird sicher keine gute Laune bekommen, auch nicht durch die hellsten Sonnenstrahlen.
Wie das Licht unser Befinden verbessert, über den Stimmungsaufheller Nummer 1 hat sich Anna Magel schlau gemacht. Wir können es ja jeden Tag sehen und das jetzt ganz deutlich. Die Natur reckt sich zum Licht Und das scheint auch eine Ursehnsucht des Menschen zu sein, sich nach dem Licht zu strecken und auszurichten. Das zeigen auch die Religionen und die Weltanschauungen. Manche verehren ja ganz zentral das Licht, zum Beispiel die antiken Sonnenkulte. Schon in der Antike wusste man, das Licht tut der Seele gut und wir spüren es tagtäglich. Deshalb ist es auch unser Thema heute Morgen. Welchen Sinn haben eigentlich Theologen und Philosophen dem Licht beigemessen? Christoph Quarch ist einer, der das beantworten kann. Er ist beides, nämlich Theologe und Philosoph. Herr Quarch, in den Religionen geht's um Erleuchtung oder den Weg ins Licht. Wie ist das eigentlich bei den Philosophen? Verehren die auch das Licht, wenn man mal diesen Ausdruck benutzen darf?
Ja, das kann man schon sagen. Also gerade auch wenn wir in der Geschichte der Philosophie ein bisschen zurückblättern und an die Anfänge gehen, da sehen wir bei Platon eine Philosophie, die sehr stark um die Lichtmetapher kreist. Vielleicht erinnert sich der eine oder die andere noch aus der Schule an Platons Höhlengleichnis, was den philosophierenden Weg des Menschen beschreibt, dass ein Weg aus der Höhle der Vorurteile und der bloßen Meinungen hin zum Licht der Erkenntnis, raus aus der Höhle, hinaus ins Freie, an die Sonne. Also da ist das Licht doch eine ganz starke Metapher, die immer für dasjenige steht, was die Dinge überhaupt zum Vorschein kommen lässt.
Die Philosophen bleiben natürlich fasziniert vom Licht durch die Geschichte. Die neuzeitlichen Aufklärer sprechen ja vom Lumen Naturale, dem natürlichen Licht. Was ist denn damit gemeint?
In der Neuzeit verlagert sich der Blick des Menschen. Gerade bei einem Denker wie Kant ist nicht mehr so sehr die Frage, was da draußen in der Welt ist eigentlich der Grund für die Verstehbarkeit, sondern man richtet sich nach innen. Das Lumen Naturale, das natürliche Licht, wird hier zu einer Metapher für die menschliche Vernunft, also unser Erkenntnisvermögen. Das Licht, mit dem wir in unserem Intellekt die Dinge begreifen und verstehen können.
Christoph Quarch, wenn man nochmal in die Welt der Religionen blickt, was bedeutet es eigentlich für den Menschen und seinen Glauben, wenn auch Gott als Licht gesehen und verstanden wird?
Wenn man an die Architektur unserer Kirchen denkt, so im 12., 13. Jahrhundert sprießen ja überall in Europa plötzlich die gotischen Kathedralen wie die Pilze aus dem Boden. Und im Hintergrund dieser neuen Baukunst steckt eine Theologie, die in den Klöstern der Zisterzienser gelehrt worden ist, die Gott nach der Maßgabe des Lichtes denkt. Und so war in diesen Kathedralen die große Idee, dass man große Fensterflächen schafft, um die Gegenwart und Präsenz Gottes in diesen Kirchenraum hineinzulassen, indem man eben dem Licht viel Eintrittsmöglichkeit gewährt.
Gott als Licht. Es gibt ja bei der mittelalterlichen Mystikerin Mechthild von Magdeburg sogar einen Text, der heißt »Das fließende Licht der Gottheit«, also Gott und Licht, das wird nicht nur rational zusammen gedacht, sondern auch noch in eins erlebt, sozusagen.
Ja, das ist im Übrigen einer der ältesten deutschen Handschriften, die wir überhaupt haben. Und darin beschreibt diese Mystikerin Mechthild von Magdeburg eben auch Gott als ein fließendes Licht, das in die Seele des Menschen hineintröpfelt und dann im Herzen des Menschen die Erleuchtung vornimmt. Da haben wir also ein Motiv, das auch aus dem asiatischen Bereich vertraut ist, das Licht als die erleuchtende Kraft, die dem Menschen eben der Gegenwart Gottes versichert.
Mehr Licht, Philosophen und Religionen schätzen die Erleuchtung hoch ein. Das war Christoph Quarch, er ist Theologe und Philosoph und lebt in Fulda. Vielen Dank für das Gespräch. Endlich lassen Sie sich wieder spüren, die sonnigeren Tage, die helleren Tage. Wir haben uns ja danach gesehnt, dass es endlich wieder heller wird draußen. Wer es bis hierhin nicht ausgehalten hat, ist zwischenzeitlich auf die Sonnenbank gegangen. Das ist ja nichts Verwerfliches. Aber tatsächlich gibt es Menschen, die nach diesem Licht süchtig sind und die sogar Entzugserscheinungen bekommen, wenn sie mal nicht hingehen. Ärzte sprechen bei dieser Sucht von Tanorexie. HR-Info-Reporterin Julie Rutsch hat mit Menschen gesprochen, die auf die Sonnenbank nicht mehr verzichten können.
Andrea öffnet mit einem Lächeln auf den Lippen die Türen des Sonnenstudios. Hier hat sich die 30-Jährige gerade wieder eine Auszeit auf der Sonnenbank gegönnt. Ein Ritual, das sie nun schon seit mehr als 7 Jahren pflegt.
Wann ich möchte brau sein. Ich bin zu hell.
Mittlerweile muss die junge Offenbacherin einmal am Tag auf die Sonnenbank. Dann für mindestens eine halbe Stunde. Sie braucht das, sagt sie. Würde sie darauf verzichten, würde es ihr nicht mehr gut gehen.
Wenn ich nicht ins Solarium gehe, dann fühle ich mich nicht gut. Ist egal, wie schwarz ich bin, ich immer gerne ins Solarium. Wenn ich liebe ein Solarium, die schöne Farbe.
Der Offenbacher Hautarzt Robert Werner sieht darin ein eindeutiges Suchtverhalten, weil die Betroffenen ihren Gang auf die Sonnenbank immer öfter und immer höher dosieren müssen.
Sie blenden die Gefahren, die das birgt, völlig aus. Wenn man ihnen die Suchtquelle quasi entzieht, fallen sie in tiefe Depressionen, das ist bestens untersucht. Und diese Patienten halten sich selbst für blass, obwohl sie tiefbraun sind.
Die Sucht nach der Sonnenbank, auch genannt Tanorexie, hänge ebenfalls damit zusammen, dass der Körper durch das künstliche Licht Serotonine ausschütte, also Glückshormone, sagt Werner.
Deswegen fühlen sich die Menschen sehr gut nach solchen Sonnenattacken. Und das ist auch der Grund, wenn man ihnen das nimmt, warum sie dann wirklich in eine schwere Depression verfallen. Das heißt, sie besuchen das Solarium und erleben die Depression mit Serotonin absacken schon am Abend, müssen also am nächsten Tag wieder hin.
Eine Spirale, aus der man nur schwer wieder herauskommt, sagt Werner. Helfen kann da meist nur eine langjährige Therapie, die jeder Betroffene aber wagen sollte, der sich die Krankheit eingesteht. Denn der ständige Gang ins Solarium sorgt nicht nur für eine Lederhaut, die schneller altert, er birgt auch ein enormes Risiko für Hautkrebs und das schon in jungen Jahren.
Im 20 Minuten Solarium haben Sie eine UV-Dosis, die entspricht ungeschützt 2 Stunden mittags um 12 am Äquator.
Hautarzt Werner empfiehlt deshalb, wer sich eine gesunde Dosis an Licht verabreichen möchte, um etwa seinen Vitamin-D-Haushalt aufzufrischen, der sollte einfach jeden Tag 20 Minuten spazieren gehen, egal ob dann die Sonne scheint oder nicht.
Licht macht süchtig, Tanorexie heißt das entsprechende Krankheitsbild für all die, die von der Sonnenbank nicht mehr recht herunterkommen. Und das war unser kleiner Sonntagsschwerpunkt hier in Himmel und Erde rund um die Faszination des Lichtes. Papst Franziskus hat das Jahr 2016 zum Jahr der Barmherzigkeit gemacht. Dazu hat er am Aschermittwoch über 1000 Missionare der Barmherzigkeit beauftragt und entsandt. Diese Missionare sollen Priester sein, die sich durch Geduld auszeichnen und ein besonderes Verständnis für Menschen, insbesondere auch für Menschen in Grenzsituationen. Mit einem dieser Missionare der Barmherzigkeit hat Jutta Nieswand in Frankfurt gesprochen.
Pater Helmut Schlegel ist Franziskaner. Er leitet in Frankfurt das Heiligkreuzzentrum für christliche Meditation und Spiritualität. Barmherzigkeit bedeutet für ihn:
Das ist ein Wort, das im Deutschen vielleicht ein bisschen abgegriffen ist und altmodisch klingt. Wer spricht schon im Alltag von Barmherzigkeit? Aber es hat auch im Deutschen durch das Wort Herz, das so in der Mitte steckt, eigentlich eine sehr warme Bedeutung.
Schon zu Beginn seiner Amtszeit hat Papst Franziskus gesagt, seid barmherzig. Gemeint ist damit nicht nur eine fromme Übung oder geistliche Tugend, sondern es geht dem Papst um Gottes Barmherzigkeit, der auch dem verlorenen Sohn in Liebe verzeiht. Der Papst selbst hat dazu gesagt,
er ist ein geduldiger Vater, der immer auf uns wartet. Er respektiert unsere Freiheit, bleibt selbst aber immer treu. Wenn wir zu ihm zurückkehren, empfängt er uns wie Söhne in seinem Haus. Er hört nie auf, nicht einmal für einen Moment, uns in Liebe zu erwarten.
Das Gottesbild von Papst Franziskus hat damit auch Konsequenzen für die Kirche. Das zeigt sich nun auch in der Berufung der Missionare der Barmherzigkeit. So sieht es auch Pater Helmut Schlegel.
Das Jahr der Barmherzigkeit, das der Papst ausgerufen hat, meint, dass Menschen und nicht nur Christen, sondern Menschen überhaupt barmherziger miteinander umgehen sollen und auch Wege der Verständigung, der Versöhnung suchen sollen im privaten Bereich, aber auch im politischen, gesellschaftlichen Bereich.
In diesem Sinne sieht Pater Schlegel auch die Aufgabe der Missionare der Barmherzigkeit, denn es gehe vor allem um eine Kultur der Barmherzigkeit, die Pater Schlegel unter die Menschen bringen soll und will.
Durch Predigten, durch Gemeindemissionen, durch Vorträge, durch bestimmte Veranstaltungen, in Gesprächen, natürlich auch im Angebot der Beichte, der sakramentalen Beichte, in Einzelgesprächen, wo Menschen ihre Situation vor Gott besprechen und wo sie da auch um die Kraft der Barmherzigkeit bitten.
In dieser Beichte kann es auch um die sogenannten reservierten Sünden gehen. Das sind Kapitalverbrechen wie Raubmord und Totschlag sowie sexueller Missbrauch. Sie sind nach katholischem Kirchenrecht so gravierend, dass der gewöhnliche Priester erst die Erlaubnis des apostolischen Stuhls einholen muss, bevor er Gläubige davon lossprechen kann. Missionare der Barmherzigkeit sollen das nun direkt tun können. Für seinen Alltag bedeutet die neue Rolle so Pater Schlegel.
Ich verstehe meine Aufgabe hier im Meditationszentrum eben auch darin, dass wir bestimmte Gottesdienste unter das Thema Barmherzigkeit stellen, dass wir in den Meditationskursen auch diese Thematik anschauen.
Darüber hinaus will er nicht offensiv mit dem Thema in die Öffentlichkeit gehen. Er will eher warten und offen sein für Gespräche. Und er nimmt auch Einladungen von Gruppen an, die wissen wollen, was Barmherzigkeit in ihrem Alltag bedeutet.
Ein Missionar der Barmherzigkeit, Pater Helmut Schlegel, ist im Auftrag des Papstes unterwegs. Und das war's hier in HR Info Himmel und Erde mit Klaus Hofmeister. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag und genießen Sie die helleren Tage.